Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf. Ich will jetzt vorschlagen, wir stehen alle einmal auf. Der Körper verträgt nicht, stundenlang zu sitzen und sich nicht zu bewegen. So, wir sind dann wieder frischer, ihr könnt euch auch wieder setzen. Und ich denke, es ist einfach so wunderbar, wenn man diese Zeugnisse hört. Eigentlich könnten wir jetzt nach Hause gehen und über die Zeugnisse nachdenken, über unser eigenes Leben nachdenken, ohne es in Einklang zu bringen mit dem Wort Gottes. Das Thema, das wir heute betrachten, heißt, gebt ihr ihnen zu essen. Und den Text lesen wir aus dem Matthäusevangelium. Und ich habe die Predigt in drei Teile eingeteilt. Der natürliche Mensch braucht Speise. Der suchende Mensch, der unerlöste Mensch braucht Speise. Und dann braucht der errettete Mensch, der Gläubige braucht Speise. Und so schlagen wir auf Matthäus Kapitel 14 und lesen die Verse von 14 bis 21. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mit her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, bückte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was am Brocken übrig war, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. So, das Erste, was wir sehen in dem Text ist, Jesus war innerlich bewegt über den Zustand der Menschen. Jesus sieht den ganzen Menschen. Er heilt die Krankheiten und sieht ihre körperlichen Bedürfnisse. Welche Not sahen die Jünger? Körperliche Bedürfnisse alleine. Und sie kommen zu Jesus und sagen ihm, gib du ihnen etwas zu essen. Sie sind in einer Situation, sie brauchen Hilfe. Sie wollen Jesus informieren. Aber Jesus stellt sie auf die Probe und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Denn sie mussten etwas lernen. Sie sahen viele Menschen, ob 500 oder 5000, sie waren nicht in der Lage, ihnen Essen zu geben. Und so sagt er, was habt ihr? Bringt es her zu mir. Und das war die erste Lektion, die wir lernen müssen, dass unsere Mittel begrenzt sind und immer begrenzt bleiben werden. Gott sorgt für alles. Gott sorgt auch für die natürlichen Bedürfnisse, die wir haben. Jeder natürliche Mensch braucht Speise. Und der unerlöste Mensch braucht das Evangelium. Speise, die nicht vergeht, ein neues Leben. Der rettete Mensch braucht Milch zum Wachsen und feste Speise, um fest zu sein in seinem Glauben. So das Erste, der natürliche Mensch braucht Speise. Und Gott hat für alles vorgesorgt. Im Garten Eden gab er ihnen Nahrung. Er sagt, das ist eure Nahrung. Der Mensch ist so konzipiert, dass er etwas zum Essen braucht. Und der Herr gab ihnen Gemüse und Obst. Und das reichte für sie aus. Und dann lesen wir in der Heiligen Schrift später, im 1. Mose 9, dass Gott die Ernährung umstellt oder ergänzt. Und dann der Herr Jesus, wie er unterwegs ist, sagt ihnen, alles könnt ihr nehmen und nichts, was ihr esst, verunreinigt euch. In Markus Kapitel 7 lesen wir: Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich, alle, und versteht, da ist nichts, was von außerhalb in den Menschen hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigt? Auch für Gläubige ist es wichtig zu verstehen, was uns verunreinigt und was nicht. Speise nicht. Wir können alles essen. Aber wie wir essen, wie nehmen wir Speise zu uns? Mit Danksagung. In 1. Timotheus 4, Verse 3 bis 5 lesen wir, dass Gott alle Speise gegeben hat zur Nahrung. Und wir dürfen sie nehmen mit Danksagung. Nämlich, wir sind abhängig von ihm. Auch auf diesem Gebiet. Und so sehen wir unsere Abhängigkeit und wir wissen, dass jeder Mensch Gottes Segen braucht zum natürlichen Wachstum und dass die Speise auf diesem Planeten gegeben ist, um den Mensch zu ernähren. Verstehen wir Menschen, wie unser Körper funktioniert? Auch der Körper ist von Gott gegeben und wir sollen es wissen. Und es ist kein Platz für uns Menschen, stolz zu sein, dass wir es selber schaffen, uns zu ernähren. Gott ist es, der das Wachstum gibt. Und immer wieder zeigt uns das Leben, wie abhängig wir sind. Die Überschwemmungen im heurigen Jahr im bayerischen Raum, die Orkane, die Unwetter, die Erdbeben, die Hitze und zu viel Wasser. Wir sind abhängig. Gott möchte uns diese Lektion beibringen. Und er sagt, nackt sind wir in diese Welt hereingekommen, nackt werden wir diese Welt wiederum verlassen. Unsere begrenzte Zeit. Leben ist mehr als Nahrung, sagt der Herr Jesus. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und so sehen wir in Offenbarung Kapitel 4, wie sie niederfallen und ihm danken. Du hast alles geschaffen. Und alles ist zu dir hin geschaffen. Darum bist du würdig zu nehmen. Lob, Preis, Anbetung und Ehre. Er ist der Schöpfer des Universums. Und ihm gehört unsere Anbetung und Zuwendung. So das Gebet für das tägliche Brot soll in unseren Häusern und Familien etwas ganz Selbstverständliches sein. Und es zeigt zu dem hin, dem wir alles verdanken. Aber die unerlösten Menschen brauchen was anderes noch. Gebt ihnen zu essen. Bringt ihnen das Evangelium von Jesus Christus. In Römer Kapitel 1, 16 und 17 lesen wir: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Das Evangelium der Rettung. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in diesem Evangelium sichtbar gemacht. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung des Menschen. Und das Evangelium kann den schlimmsten Menschen erretten. Aus den Zeugnissen lesen wir immer wieder, wie Menschen verändert werden durch das Evangelium von Jesus Christus. Neue Menschen werden. Alle menschlichen Mittel versagen, um die Menschen zu verändern. Aber egal unter welcher Sündenlast du gelebt hast oder lebst, du kannst errettet werden. Jeder unerlöste Mensch, der in der Macht Satans ist und von ihm gequält wird, ob Alkohol, Drogen, Sex, Brutalität, kann verändert werden. Nur das Evangelium von Jesus Christus befreit die Menschen aus seiner Macht und verändert ihn. Macht einen neuen Menschen aus ihm. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, und Verse von 9 bis 11 lesen wir, dass die schrecklichsten Menschen verändert wurden, sagt der Apostel Paulus. Und manche davon seid ihr gewesen. Und sind wir doch dankbar. dass Gott nicht alles zeigt, wie wir früher gewesen sind. Wir würden uns schämen. Oder Herr, vergibt und verändert uns. Aber das Evangelium sind nicht wir. Wir sind die Träger des Evangeliums. Apostel Paulus sagt uns, in welcher Haltung wir das Evangelium weitergeben sollen. Und was das Evangelium ist. Er sagt, auch wiederum in Abhängigkeit. In Kolosser Kapitel 4, 2 lesen wir, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für mich, für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu verkündigen. Deswegen ich auch gebunden in Rom bin. Damit ich es kundmache, wie ich reden soll, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr mit jedem einzelnen Menschen reden sollt. Wir sollen wissen, dass man das Evangelium ist immer gleich. Aber wie wir mit den Menschen reden sollen, nämlich die Menschen sind alle verschieden. So schreibt auch der Apostel im Epheserbrief, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hinzu mit Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Damit ich weiß, wenn ich den Mund öffne, wie ich reden soll. Damit ich Freimütigkeit habe, das Geheimnis des Christus, des Evangeliums kundzumachen. Und dies ist wichtig. Wir brauchen das Gebet. Und das zeigt uns, wie abhängig wir sind. Im Gebet sagen wir immer wieder, wir können es nicht. Wir können es nicht. Und das bringt uns in die richtige Stellung. Jeder Mensch, der sich bekehrt, ist ein Wunder. Ist das größte Wunder auf diesem Planeten. Wenn wir die Tragweite einmal verstehen, wissen wir es auch. Und es ist kein Grund zu Hochmut für uns, wenn Menschen sich bekehren. Wenn wir die Not sehen vor uns. Martin Luther hat gesagt, umso mehr ich Not sehe und die Aufgabe immer größer wird, umso mehr bete ich. Das zeigt meine Abhängigkeit und dem ich vertraue, der eingreifen kann. Gott hat das Evangelium nicht Engeln übertragen, um weiter zu sagen, sondern Menschen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn du hinausgehst, mit Menschen zu sprechen, bist du immer in Abhängigkeit vom Herrn. Es ist sein Evangelium, das wir weitergeben. Johannes Evangelium lesen wir, bleibt in mir und ich in euch. Wenn die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Bleibt denn in mir. In der engen Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus können wir das Werk tun. Bei seinen Abschiedsreden hat der Herr Jesus das auch klar hingestellt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Matthäus 26 und Apostelgeschichte 1. Mir ist alle Macht gegeben. Geht nun hin. Nicht mit eurer Kraft. In der Abhängigkeit von mir. Es ist nicht unsere Fähigkeit. Und es sind auch nicht unsere Mittel. Aber es ist das einzige Mittel, das Christus uns gegeben hat, ihn zu verkündigen. Und das macht den Menschen satt. Wir müssen wissen, was den Menschen satt macht. Es ist das, was wir von Christus bekommen haben. Und es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Keinen hoffnungslosen Fall. Nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich einen Mann getroffen, der vor Jahren vorher mir das Evangelium gesagt hat oder es versucht hat, es mir zu sagen. Und dann hat er gesagt, und jetzt weiß ich, dass jeder Mensch errettet werden kann. Für ihn war ich ein hoffnungsloser Fall. Und so kommen Menschen zum Glauben. Aber immer wieder, wir sehen vor uns Tausende von Menschen in unserer Schwachheit. Wir haben zwei Brote und 5 Fische oder umgekehrt. Was immer wir haben, es ernährt fast niemanden. So, wir bringen es dem Herrn Jesus Christus und er tut dieses Wunder durch uns.
Aber dann kommen Menschen zum Glauben. Wir wissen die Notwendigkeit der Nacharbeit. Der Apostel Paulus, nachdem Menschen gläubig geworden sind, nach der ersten Missionsreise, kommt er zurück. Sie sind in Rom, nicht in Rom, sie sind in Jerusalem. Und dann sagt er zu Barnabas, schauen wir, wie geht es den Geschwistern, die gläubig geworden sind. Wir besuchen sie, schauen, was übrig geblieben ist. Milch führt nicht zur Reife. Feste Speise. Milch ist die Grundlage des Evangeliums. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch braucht Gott. Jeder Mensch muss sich bekehren, sind die Grundwahrheiten. Er lässt sich taufen. Er weiß, er ist vom Tod ins Leben übergegangen. Es ist alles Milch. Er rettet aus Gnade allein. Im 2. Mose lesen wir über die Gnade der Rettung. Auszug aus Ägypten. Aber wir wissen, wie es ihnen dann gegangen ist. Sie sind Unmündige gewesen, fleischlich, unbefestigte Kinder Gottes. Diese sind leichte Opfer für die Irrlehren. Und darum müssen wir wissen, müssen weitergehen von der Milch zur festen Speise. Und der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, sagt er ihnen, und ihr Brüder, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet es bis jetzt noch nicht vertragen. Ihr könnt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt auch menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere sagt, ich bin des Apollos. Und was ist Paulus? Ein Diener, durch den ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Woher kamen die Korinther? Was war ihr Hintergrund? Und sie sind noch nicht so verändert worden. Es war Streit und Eifersucht unter ihnen. Sie waren fleischlich. Sie waren noch mit Milch versorgt. Sie brauchten feste Speise. Im Epheserbrief lesen wir, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei von Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Auch dort, ein Junggläubiger, ein Schwacher nimmt schnell etwas auf, wird hin und her geworfen. Ihr Lehrer kommen und erzählen Dinge und sie laufen ihnen nach. Sie sind ein leichtes Opfer für sie. Zum 2. Petrus Kapitel 2 lesen wir von den Irrlehrern, die herumgehen, immer wieder, damals wie heute. Die größte Verführung ist, wenn der Teufel mit der Bibel unter dem Arm kommt und die Geschwister nicht befestigt sind. Im Hebräerbrief in Kapitel 5 lesen wir von 11 bis 14, ihr seid im Hören träge geworden. Ihr solltet nach dieser Zeit schon Lehrer sein. Aber ihr habt wieder nötig, dass man euch lehre, was die Aussprüche, die Anfangsgründe und Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und im Jakobusbrief lesen wir, erbitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die von Wind hin und her bewegt wird. Und im Kapitel 4 lesen wir, er ist ein wankelmütiger Mensch. All diese Ermahnungen zeigen, dass der Herr nicht zufrieden ist mit uns, wenn wir so unterwegs sind. Und das vierte Kapitel im vierte Mose heißt das Buch des Murrens. So das Volk Gottes wurde errettet aus Ägypten heraus durch das Passahlamm. Sie wurden befreit, aber sie kamen nicht weiter wie über die Errettung. 4. Mose zeigt uns ein Buch des Murrens. Die Erretteten begannen zu murren. Und in vielen Gemeinden wird das nicht gelehrt. Und in 1. Korinther 10 wird darauf hingewiesen, lest das Buch des Murrens, damit ihr befestigt werdet in dem jetzigen Zeitlauf. Dass ihr feststeht und die Aussprüche Gottes in euch drinnen sind. Dass wir begreifen, dass im Mittelpunkt des Erlösten der Herr Jesus steht. 1. Könige zeigt uns, alles andere wird euch nicht befestigen. Keine reifen Männer, keine Könige, die tüchtig gewesen sind, sondern der Herr Jesus im Mittelpunkt einer Gemeinde, eines Glaubenslebens. Nicht begabte Männer geben uns Sicherheit, sondern der Herr Jesus Christus. Der Apostel Paulus und Petrus führen die Gläubigen zu Christus hin und sagen, ihr müsst ihm vor Augen haben. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, das wird euch befestigen. Ihr braucht feste Speise. Die Sorge des Apostel, der Apostel, Jesus Christus im Mittelpunkt. Feste Speise. Wie bekommt man feste Speise? In 2. Timotheus Kapitel 3, 16 und 17 lesen wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben uns nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung des Gläubigen. Die ganze Schrift. Nicht Abschnitte aus der Schrift. Nicht Lieblingsthema. Die ganze Schrift. Damit der Mensch Gottes richtig sei, unterwiesen und für jedes gute Werk vorbereitet ist und zugerüstet ist. Und das müssen wir wissen. Wir müssen im Wort Gottes unterwegs sein. Wir müssen gegründet sein im Wort Gottes. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Probleme der Korinther wurden mit dem Wort Gottes behandelt. Und das Wort Gottes brachte sie wieder zurecht. Der erste Korintherbrief ist einer meiner wichtigsten Briefe in der Bibel, weil es zeigt, wie wir Probleme lösen, die auftauchen. Und viele Lösungen finden wir im ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief ist ein Brief des Murrens. Es zeigt uns die Antwort, wie wir aufhören zu murren. Das richtige Denken, geübte Sinne zu haben, verändert durch das Wort Gottes. Welche Themen haben wir im ersten Korintherbrief drinnen? Wir haben schon gesehen, es gibt dort den Richterstuhl. Wir werden einmal gerichtet werden, Kapitel 4. Was bleibt übrig von uns? Dann haben wir Gemeindezucht. Die Gemeinde ist heilig und richtig. Das richtige Eheleben, 1. Korinther 7. Wie sollen die Ehen sein? Was ist Familienandacht? Wie wichtig es ist, dass unsere Kinder von den Vätern unterwiesen werden in der Familie, dass wir vorangehen. Kapitel 10, der Kelch der Segnungen, den wir segnen. Götzenopfer, alles ist uns erlaubt, nicht alles ist nützlich. Im Umgang miteinander. Wir sehen das bedeckte und unbedeckte Haupt, die Wahrheiten über Gott und seine Regierungsform. Kapitel 11, der Tisch des Herrn inmitten von uns, das Brotbrechen. Der neue Bund, Christus, der hohe Priester, Garant des neuen Bundes, durch den wir unterwegs sind. Züchtigung. Und dann die Gaben, die Gott gegeben hat. Die Verschiedenartigkeit, die Vielfältigkeit und dann die Einheit. Und inmitten dem lesen wir Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. Die Liebe. Ein ganzes Kapitel. Ohne die Liebe geht gar nichts. Ohne Liebe werden wir ein Verein. Aber es ist nicht das Leben Jesu Christi. Manche sagen, 1. Korintherbrief das hohe Lied der Liebe. Sage ich jedes Mal, wenn ich den 1. Korintherbrief lese, und ich lese ihn oft, werde ich von Sünde überführt. Wie denke ich über Brüder, über Geschwister, über schwache Christen? Und der Herr sagt, wenn du alles gibst, aber keine Liebe hast, ist es unnütz für dich. Und so sind wir unterwegs und denken darüber nach, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Er wird uns beurteilen. Aber so wunderbar ist Epheser Kapitel 12, 4, Vers 12 und die Verse 1, dass Gott Männer gegeben hat und Frauen mit Gaben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmacht des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnenirrtum. Lasst uns aber der Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienendes Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach der Macht jedes einzelnen Teils. Und so wird das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Unsere Gaben sind zur Erbauung des Leibes Christi, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Reif zu werden in Christus. Was wäre, wenn du in den Kindergarten gehst und Kinder spielen dort und du freust dich über die kleinen Kinder? Ein Jahr später kommst du wieder, sind die gleichen Kinder hier. 5 Jahre später kommst du wieder, sind die gleichen Kinder hier. Sie sind nicht gewachsen. Sie haben nicht zugenommen. Du wirst dir denken, was ist hier los? Und so ist es in den Gemeinden. Wir müssen schauen, dass die Gläubigen alle hinwachsen. Und es ist Arbeit. Nacharbeit ist eine zentrale Aufgabe für uns. Eine zentrale Aufgabe für uns. Feste Speise ist für Erwachsene, geübte Sinne zu haben, zur Unterscheidung, was richtig und schlecht ist. Du brauchst nicht mehr nachdenken, was ist der Wille des Herrn. Du kennst den Willen des Herrn. Was ist der Unterschied zwischen Junggläubigen und reife Christen? Der Unterschied ist offensichtlich. Wenn kleine Kinder immer kommen müssen zum Vater und sagen, Papa, was soll ich tun? Wenn sie größer werden, wissen sie den Willen des Vaters. Sie brauchen immer kommen und fragen, Vater, was soll ich tun? Sie kennen ihn. So wie du für jede Kleinigkeit Gott fragen musst um Weisung. Es ist nicht immer ein Zeichen von Geistlichkeit. Oft ist es ein Zeichen für Unreife. Vater, soll ich, um das Beispiel zu illustrieren, darf ich dieses Mädchen heiraten? Oder diesen Mann heiraten? Darf ich eine Freundschaft beginnen? Ja, wenn er nicht gläubig ist, brauchst du gar nicht fragen. Es ist doch klar. Soll ich in die Versammlung gehen? Diese Frage brauchst du dir nicht stellen. Soll ich lügen? Soll ich nicht lügen? Soll ich tüchtig arbeiten? Soll ich zuverlässig sein? Du kennst den Willen des Vaters. Unterscheidung des Guten und Bösen. Wir leben unter dem neuen Bund. Wir sind unterwegs in dieses unerschütterliche Königreich, das Gott uns versprochen hat. Hebräer 6,1, wir sollen uns der vollen Reife zuwenden. Es ist kein Wunder, dass im Hebräerbrief das Kapitel des Glaubens ist. Dort lesen wir über die Glaubenshelden. Wir sollen im Glauben vorangehen. Gottes Wort wird in Erfüllung gehen. Ganz sicher. Was schreibt der Apostel Johannes? Er sagt, ich habe keine größere Freude, als wenn meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Keine größere Freude. Wenn du siehst, wie die Kinder Fortschritt machen, wenn sie treu sind in der Gemeinde. Wir freuen uns über jeden, der gläubig wird. Aber die größte Freude habe ich, wenn die Kinder Gottes in der Wahrheit wandeln. Ich freue mich über meine Kinder. Über alle freue ich mich. Alle Kinder sind gleichwertig. Aber ich freue mich, wenn sie dem Herrn nachfolgen und opferbereit sind. Wenn Wachstum vorhanden ist, wenn sie in der Wahrheit wandeln. Johannes hat gewusst und gesehen, wie viele zurückgegangen sind, begonnen haben, vielversprechend, und doch nicht echt waren. Der Apostel Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Unser Leben muss in der Abhängigkeit vom Herrn sein. Das nennt man die Vertikale. Und dann die Horizontale. Unser Wandel. Gebt ihr ihnen zu essen? Herr, wie sollen wir in dieser Abhängigkeit, in der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn und dann im Leben soll es sichtbar sein? Der Johannes schreibt, das schreibe ich euch, damit ihr den kennt, den ich kenne und dass ihr mit ihm Gemeinschaft habt. Und eure Freude wird grenzenlos sein. Aber der Gläubige wird auch nicht verschont vom Leiden. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Kreuz täglich und folgt mir nach. Auch wir werden von Leiden nicht verschont. Aber wir sind unterwegs in der Gesinnung unseres Herrn. Und dieses Beispiel, das er gebracht hat jetzt, wie da sie sind, hungrig und sie haben nichts zum Essen. Dann sagt er, sagt ihnen, lagert euch im Gras. Lagert euch im Gras. Bringt her, was ihr habt. Und der Herr schaut auf zum Himmel und dankt ihnen. Und dann sagt er, gebt es ihnen. In welcher Gesinnung? Innerlich bewegt? Lasst euch lagern und gebt es ihnen. Wir müssen ihnen es geben. Mit der Gesinnung Jesu Christi. Und sie nehmen die Brote und die Fische vom Herrn und sie verteilen sie. Sie schmeißen es ihnen nicht hin. Sagt er, da, esst selber. Die innere Haltung von uns ist fast so viel wert wie die Nahrung. Und sie nehmen die Nahrung. Wir haben sie vom Herrn bekommen. Wir dürfen sie ihnen geben. Kein Platz für Hochmut. Kein Platz für Stolz, für Überheblichkeit. Ich bin mehr. Einmal wird unser Leben sowieso vom Herrn offenbar. Aber wir möchten Menschen dorthin führen, dass sie ihn kennen, der grenzenlos geben kann. Wir verkündigen den unausforschlichen Reichtum des Christus. Den unausforschlichen Reichtum des Christus. Und alle werden satt werden. Und wir geben es ihnen mit dieser Liebe. Und wir möchten, dass unsere Geschwister, wenn sie fleischlich sind, geistlich werden. Wir möchten, dass sie auf uns schauen, die wir durch die Gnade Gottes verändert wurden, in seiner Schule gewesen sind, von ihm verändert. Und das Wort gilt auch heute noch. Keine Versuchung, kein Problem wird größer sein, als was wir ertragen können. Er wird uns nicht mehr aufladen, als wir es können. Und vor uns wartet die Herrlichkeit. Und wir geben ihnen, dass sie einen Geschmack bekommen von dem, was auf sie wartet. Und warum waren 12 Körbe übrig? Sie sammelten sie ein, dass nichts verdirbt. Warum 12 Körbe? 12 Handkörbe. Weil beim Herrn grenzenlos Überfluss ist. Für alles. Ganz einfach. Keine geistliche Auslegung. Nicht 12 Stämme Israel, nicht 12 Apostel. Sie haben sie gezählt, die Körbe. Das ist ein Zeichen, dass sie satt geworden sind. Und alle werden satt beim Herrn. Alle werden satt beim Herrn. Das ist die Auslegung. Sie haben sie gezählt. 12 Köpfe. Für alle genügend. Und alle sind nach Hause gegangen, fröhlich. Mit einer gewaltigen Botschaft haben sie gehört vom Herrn Jesus Christus. Aber er hat körperlich für sie gesorgt und er sorgt auch geistlich für jeden Menschen. Das ist die Antwort für die Menschheit heute, genauso wie damals. Und wenn wir jetzt nach Hause gehen oder heute nach Hause gehen, denken wir an die Friedensboten, an diese Botschaft. In dem Herzen ist Freude. Und es war in meinem Herzen Freude, wie ich diese Zeugnisse gehört habe. Und ich freue mich über jeden Gläubigen, der gläubig geworden ist in Christus. Und ich freue mich mit jedem Gläubigen, der die Freude des Herrn weitergibt und in seinem Herzen hat. Der Herr segne euch. Der Herr wird euch die nötige Speise geben. Kommt zu ihm. Ihr werdet satt werden. In der Welt draußen werdet ihr nie satt werden. Für kurze Zeit. Aber nicht für die Ewigkeit. Und auch nicht für diesen Planeten werdet ihr wirklich satt sein. Das hat Mose schon verstanden. Er hat gesagt, die Schätze Ägyptens machen satt für kurze Zeit. Die Gabe des Herrn macht satt für die Ewigkeit. Und er hat gewählt. Und so wollen wir auch wählen und ihm danken. Gebt ihnen die Speise. Auch euch, liebe Geschwister in Traunreut, wenn ihr nach Hause geht, gebt euren Kindern diese Speise. Gebt euren Frauen diese Speise, euren Männern diese Speise, die nie vergeht. Glückseligkeit ist dort zu finden, wo der Herr Jesus ist. Amen.